Liebe Gemeinde, wisst ihr, dass heute der Sonntag Trinitatis ist? Habt ihr schon mal gehört? Trinitatis. Wisst ihr auch, wovon ihr redet? Trinitatis. Trinitatis. Bis zum 23. Sonntag nach Trinitatis, habe ich gelesen, geht es in diesem Jahr. Normalerweise sind es sogar 24 Sonntage, die diesen schönen Namen tragen. Anfang November wird dann der letzte sein. 23. Sonntag nach Trinitatis. Und dann kommt der drittletzte im Kirchenjahr, der zweitletzte und der letzte im Kirchenjahr und dann das Advent. Also das Jahr ist jetzt an dieser Stelle sozusagen schon rum. Bis jetzt noch kommt also nur noch so ein bisschen was nebenher. Trinitatis. Gott ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Einer in drei Personen. Gott ist der Schöpfer, der Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles, auch uns selbst, ins Leben gerufen hat und uns liebt. Gott, der Vater. Gott ist der Sohn, Jesus Christus, unser Retter, unser Herr. Er rettet uns, indem er sich selbst am Kreuz ganz aufgibt. Der Vater, der alles Leben schuf, hat seinen Sohn nicht im Tod gelassen, sondern hat ihn ins Leben gerufen. Und damit zeigt uns auch der Sohn, wie sehr uns Gott liebt und wie weit er bereit ist, für seine Liebe zu uns zu gehen. Gott der Vater, der uns liebt, Gott der Sohn, der uns liebt. Gott ist aber auch der Heilige Geist, der zur Ehre von Jesus, unserem Herrn, Wohnung in uns nimmt, der in uns lebt und uns helfen möchte, das befreite Leben, das der Sohn uns ermöglicht hat, nun tatsächlich auch zu führen. Tatsächlich so auch zu leben, wie wir das lesen in Gottes Wort. Der Heilige Geist liebt alles, was auf Jesus, den Sohn, hinweist. Und auch er liebt uns. Wir sind Kinder Gottes. Und durch den Heiligen Geist dürfen wir, so sagt es Paulus einmal im Römerbrief, Gott anrufen und ihn so anrufen, aber lieber Vater, aber lieber Vater. Das ist Trinitatis. Unser Gott ist einer, ein Gott in drei Personen. Diese drei sind wesenseins. In ihnen begegnet uns immer der eine Gott. In unterschiedlichen Wirkungen und Taten, ja, aber es ist immer der eine Gott. Wer zum Vater betet, redet gleichzeitig den Sohn und den Heiligen Geist an. Wer zum Sohn betet, betet auch den Vater an. Und wer den Heiligen Geist bittet, ihn doch neu mit seiner Gegenwart zu erfüllen, bittet natürlich auch den Vater und den Sohn, bei ihm oder ihr zu sein. Gott ist einzig. Er ist eins. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nun befinden wir uns ja in einer Predigtreihe, zwar sehr klein, aber ich hoffe doch bedeutungsvoll, zum Thema Heiligen Geist. Wie ihr sehen könnt, wird es gleich in dieser Predigt noch ein Experiment geben. Und wenn es dann soweit ist, dann sind auch die unter euch aufgefordert, die jetzt ein bisschen schlecht sitzen, die es nicht gut sehen können, sich weiter nach vorne zu setzen. Noch sind hier Plätze frei, also so hinterm Flügel würde ich da nicht sitzen, Ines. Müsst ihr mal sehen, wie ihr das dann macht. Ich sag's dann nochmal. Wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken wollen, dann ist es eigentlich von überragender Bedeutung, wie Jesus selber von diesem Heiligen Geist spricht. Und deshalb lese ich zunächst einmal, das ist auch die Grundlage alles Nachdenkens jetzt, aus dem Johannesevangelium im Kapitel 14, die Verse 16 bis 18 und 26, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. 16 bis 18, 26, das heißt, dazwischen lasse ich auch einige Verse weg, die ich natürlich immer bitte, auch privat zu Hause noch einmal zu lesen und darüber nachzudenken. Johannes schreibt, dass Jesus sagt, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Wenige Abschnitte später heißt es im Johannesevangelium, Johannes 16, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Komisch, oder? Ich finde das jedes Mal komisch, wenn ich das lese. Da versucht Jesus, die Jünger zum Durchhalten zu motivieren. Im Johannesevangelium finden diese ganzen Reden vor der Kreuzigung statt. Sein Kreuz steht bevor. Er will, dass sie ihren Glauben nicht verlieren. Er will sozusagen, dass sie bei der Stange bleiben. Er will, dass sie noch da sind, wenn die Katastrophe des Kreuzes vorbei ist. Aber anstatt zu sagen, hört mal, keine Panik, ich komme wieder, sagt er, hört mal, keine Panik, ich komme wieder, aber dann gehe ich weg. Ich lasse euch aber nicht allein zurück. Warum macht Jesus das so? Warum ist das so wichtig? Warum redet er so? Warum ist es gut, dass er weggeht? Und der Heilige Geist kommt. Was ist an diesem Geist so besonders, dass ihn nicht nur die Pfingstler brauchen, sondern alle Christen? Der Heilige Geist ist kein Geist der Pfingstbewegung, sondern ist der Geist der gesamten christlichen Kirche. Ja, warum ist das so? Weil ohne den Heiligen Geist immer nur wenige Menschen Jesus gehört haben und ihm folgen konnten. Er hatte 12 Jünger. Wir wissen auch, Frauen waren auch um ihn herum und sind ihm nachgefolgt. Wir wissen auch, es gibt einen größeren Jüngerkreis. Einmal fällt eine Zahl in den Evangelien, 70 Leute, die um Jesus herum sind. Und dann wieder ein andermal 120 Leute. Die Bergpredigt verfolgen sicherlich noch viel mehr Menschen. Man weiß nicht genau, vielleicht waren das einige hundert. Bei den Speisewundern berichten die Evangelien von einigen tausend Zuhörern. Schon bei diesen Ereignissen ist sicher das, was Jesus sagte, von Mund zu Mund weitergesagt worden, damit es die Letzten ganz hinten auch noch verstehen. Ohne Mikrofon, ohne Verstärkung, keine Boxen, einfach nur ein Mann, der redet. Irgendwann hört man den nicht mehr und dann müssen die letzte Reihe, die es noch hört, muss es weitersagen, für die, die dahinter stehen. Und so geht das immer weiter. 5000 Leute. Wie sollen die alle hören, was er sagt? Mit der Sendung des Heiligen Geistes zu Pfingsten entsteht aus einer überschaubaren, regionalen Bewegung eine global wirkende Bewegung. Auf einmal, so berichtet es die Apostelgeschichte, gibt es Christen in Afrika. Wer war der erste afrikanische Christ? Wisst ihr das? Der Außenminister von Äthiopien, genau. Der Außenminister oder der Finanzminister von Äthiopien. Lutherdeutsch, der Kämmerer aus dem Morgenland. So. Das war einer der ersten Christen überhaupt. Äthiopier, Afrikaner. So, dann gibt es Menschen, die zum Glauben gekommen sind, natürlich in Asien. Aus dem Brief von Paulus an Ephesus haben wir eben gehört, liegt in Asien. Antiochien, eine der wichtigsten Schaltstellen für das neue Christentum, natürlich in Jerusalem. Es gibt aber auch Christen in Europa, in Thessalonich, in Rom und in anderen Städten. Überall ist der Retter Jesus in seinem Heiligen Geist gegenwärtig. In jedem Christen nimmt er Wohnung. Jeden Menschen, der ihm nachfolgt, erfüllt nun der Heilige Geist mit der Kraft Gottes. Er hilft allen, egal wo sie auf der Welt leben, so Jesus zu folgen und ihn in ihrem Leben zu ehren mit dem, was sie tun. Das alles ereignet sich sowohl in der Apostelgeschichte wie bis auf den heutigen Tag. Ganz genauso an jedem Ort auf der Welt. Ob jemand in Afrika, in Amerika, in Europa, in Asien oder in Australien zum Glauben findet, überall wird den Menschen der Heilige Geist geschenkt. Völlig umsonst. Weltweite Bewegung konnte die Jesusbewegung erst durch den Heiligen Geist werden. Universal, global wirkt dieser Geist. Globalisierung ist keine Erfindung unserer Zeit. Gott hat es erfunden. Gott hat es gemacht. Vor 2000 Jahren schon. Und dieser gute Geist Gottes, er lässt sich nicht einfangen und nicht kanalisieren. Er wirkt, indem jemand zum Glauben findet. Und der Heilige Geist wird alles tun, damit der Name Jesus Christus auf der ganzen Welt bekannt wird. Er freut sich, wenn Gemeinden im herrlichsten Lobgetöse zur Ehre ihres Herrn singen. Laut und schön. Und ich glaube auch laut und schräg passt da auch gut für ihn. Der ist nicht daran interessiert, dass das immer harmonisch klingt, sondern für den Heiligen Geist ist wichtig, dass Jesus geehrt wird. Das steht in der Mitte. Dem geht es gar nicht so sehr um Kultur, also wie singt man welches Lied mit wie vielen Strophen, sondern dass überhaupt Jesus geehrt wird. Das steht im Mittelpunkt seines Interesses. In unseren drei Bibelversen, die ich gelesen habe, tauchen nun ganz unterschiedliche Wirkungen des Heiligen Geistes auf. Überhaupt, das wisst ihr, kennt das Neue Testament eine große Vielfalt von Geistesgaben und Wirkungen des Heiligen Geistes. Auch von Früchten des Geistes schreibt Paulus einmal im Römerbrief und auch im Galaterbrief taucht das auf, Früchte des Geistes. Das lässt alles nur den Schluss zu, dass Gott im Heiligen Geist schöpfungsgemäße Vielfalt fördert und Kreativität schenkt. Beides ist nicht immer klassifizierbar und schon gar nicht einzudämmen. Versucht mal, den Wind einzufangen. Ihr werdet keinen Erfolg haben. Der Heilige Geist weht dort, wo er will. Für uns heute sei mit diesen drei kleinen Versen gesagt, dass der Heilige Geist Folgendes macht. Er wird uns in alle Wahrheit führen. Er wird uns die Verbindung zeigen, die Gott selbst mit uns eingeht. Er wird uns an alles erinnern und uns alles lehren, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Nun, liebe Gemeinde, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Gute Antworten. Heiliger Geist, Jesus Christus. Ja. Menschlich gesehen wissen wir alle, dass Wahrheit formbar und dehnbar ist. Und jeder von uns hat seine eigene. Fragt mal drei Leute, wie die einen Unfall erlebt haben. Dann habt ihr mindestens vier Berichte darüber, bei drei Leuten, wie das gewesen ist. Jeder Mensch versteht unter Wahrheit etwas anderes. Sie ist sehr davon abhängig, wie wir etwas erleben und aufnehmen können. In jedem Fall ist menschliche Wahrheit immer begrenzt. Sie ist nie überall gleich wahr. Sie bleibt nämlich immer an den Menschen gebunden, der diese Wahrheit sagt. Und dann logischerweise auch an sein Verständnis von Wahrheit und Überwahrheit. Ein Beispiel. Den Nordkoreaner Kim kennt ihr, ja? Dieses kleine, dicke Etwas. Ah. Die Wahrheit, die er sagt und die seine Leute für wahr halten müssen, sagt er als Diktator. Und ich möchte nicht wissen, was sein Volk darüber denkt, wenn man sie mal befragen könnte, ohne dass ständig irgendein Sicherheitsapparat dabei ist und zuhört. Seine Wahrheit bleibt immer an ihn gebunden, ein Diktator, der sein Volk knechtet und der auch andere Menschen in anderen Ländern irgendwie einfangen will. Es gibt vielleicht noch viele andere, so wie ihn, aber jetzt stellt euch mal das ganze Gegenteil vor. Ein kleines Kind, 5 Jahre alt, 6 Jahre alt vielleicht, das vor seiner Mutter Rede und Antwort stehen muss. Es ist was passiert. Jetzt steht dieses Kind vor seiner Mama. Und jetzt fragt die Mama, erzähl bitte, was ist passiert. Hoffentlich wird dieses kleine Kind mit der ganzen Wahrheit herausrücken, wie auch immer das Kind das erzählen kann. Und an solchen Punkten merken wir, Wahrheit ist nicht nur was Verdrehtes für die Diktatoren, sondern Wahrheit ist auch etwas, was uns Menschen befreien kann. Das ist ja gut für so ein Kind, das endlich mal auszudrücken. Was ist passiert? Nun sagt Jesus vom Heiligen Geist, er wird euch in die Wahrheit führen. Manche Bibelübersetzungen schreiben sogar, er wird euch in alle Wahrheit führen. So, wie können wir uns das vorstellen? Ich habe das eben schon gesagt, wir machen ein Experiment und ich bitte Claudius nach vorne. Jetzt ist der Moment gekommen, wer genau sehen will, muss ich nach vorne setzen. Also jetzt ist die Zeit da. Wer was sehen will, muss nach vorne kommen. Also von hinten langen Hals machen gilt nicht. Ihr könnt nach vorne kommen, könnt euch hier hinsetzen. Noch sind Stühle frei. Ich habe darüber mit Claudius gesprochen. Claudius hat mir sehr geholfen. Er hat ein Aquarium besorgt. Das hat er offensichtlich zu Hause gehabt. Auch 3 Steine. Das sind besondere Steine. Das könntest du auch sagen?
Gut geformt aus dem Meer, weil da sucht man schon mal, was irgendwie besonders aussieht.
Gut geformt aus dem Meer. Und wie schwer sind die?
Zwischen 1,5 und 3,5 Kilo, denke ich mal.
Zwischen 1,5 und 3 Kilo, okay. Also, der durchsichtige Behälter, das Aquarium, 3 unterschiedliche Steine, Wasser in einem Eimer. Das Wasser steht jetzt für den Heiligen Geist. Ich weiß in der Bibel, Heiliger Geist, Ruach, der Hauch, der Windzug, manchmal sogar der Sturm. Es gibt eine Bibelstelle in Jesaja, wo Jesaja schreibt, wenn Gott seinen Geist ausgießt, dann ist das so, als wenn Wasser in die Wüste fließt und alles lebt. Hier ist jetzt Wasser, der Heilige Geist. Das Gefäß, das Aquarium steht für einen jeden von uns. Wir sind das Gefäß. Wir alle sind das Gefäß. Und der Eimer mit Wasser daneben und das Wasser im Aquarium steht für das, was Gott, der Vater, der Geber aller guten Gaben, uns geschenkt hat und noch schenken will. Ein Leben in der Fülle des Heiligen Geistes. In der Bibel steht einmal, dass Gott uns überreichlich und überquellend beschenken möchte. Mit seinem Geist. Gottes Geist soll in uns hineinfließen, soll uns zum Wachstum anregen und soll durch uns andere Menschen erreichen und bereichern. Alles zur Ehre unseres Herrn Jesus. Nun seht ihr die 3 Steine. Sie kommen aus dem Meer. Sie sind zwischen 1,5 und 3 Kilo schwer, haben wir gelernt. Wofür stehen die Steine? Sie stehen für Blockaden. Sünden. Hindernisse, die das Wirken des Heiligen Geistes bei uns und in uns verhindern. Manchmal richten sich unsere Blockaden gegen Gott, manchmal gegen andere Menschen und manchmal gegen uns selbst. Aber in jedem Falle behindern sie die Wirkung und Ausbreitung des Heiligen Geistes. Wenn es also stimmt, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt, dann wird uns auch klar werden, wie wir selber sind, was uns blockiert, wo wir taub sind für Gottes Reden, wo wir blind sind und nicht wahrnehmen können, wie es einem anderen Menschen geht zum Beispiel. Der Heilige Geist macht uns das klar, der Heilige Geist macht es offenbar und er hilft, indem er an uns handelt, solche Blockaden zu lösen. Claudius, jetzt versenkt mal die Steine. Mal sehen, was passiert. Blups. So. Wir waren gnädig. Wir waren gnädig mit Lothar und wir waren gnädig mit uns selbst. Denn, ja, da sind noch welche. Denn eigentlich, wenn solche Blockaden in uns sind, geht der Heilige Geist. Normalerweise müsste das Wasser jetzt rausfließen. Das wollte ich aber nicht. Ja, also das, ja, das passiert mit Blockaden. Wenn in uns Blockaden da sind und uns ängstigen oder durch uns werden andere Menschen geängstigt, dann geht der Heilige Geist. Es fließt über, es ist weg. Es ist nicht mehr da. Stattdessen aber Blockaden. Stattdessen Blockaden. Eine erste Blockade. Vielleicht wird unsere Wut offenbar, die wir manchmal scheinbar so grundlos empfinden und auch andere spüren lassen. Wut. Vielleicht auch andere Dinge. Hass. Neid. Lieblosigkeit. Ungerechtigkeit. Das ist schwer, darüber zu sprechen. Aber das alles spielt auch eine Rolle in unserem Zusammenleben. Keiner wird freiwillig darüber sprechen wollen, wie neidisch er ist, wenn ein anderer besser singen oder musizieren kann. Und doch prägt uns das. Manche haben immer den Wunsch, irgendwie öffentlich zu sprechen, kriegen das aber nicht hin und empfinden einen tiefen Neid darüber, dass es andere können und sie nicht. Das prägt uns alle und das sind schreckliche Blockaden. Sie behindern das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und ich glaube, dass uns der Heilige Geist sehr helfen kann, solche Blockaden zu erkennen und dass er auch hilft, sie zu lösen. Claudia, jetzt nimm mal einen Stein raus. Das ist ein ordentlicher Mensch, der legt die Plastiktüte drunter. So. So. Liebe Gemeinde, was ist jetzt möglich? Ein Stein ist raus. Was ist jetzt möglich? Wollen wir probieren? Claudius, wir probieren mal. Gib mal Wasser zu. Ja klar, ist doch logisch. Hör mal, jetzt muss ja noch losrennen und noch was holen, oder? Wenn Blockaden weg sind, wenn etwas aus uns herauskommt, was Gottes Wirken auch im Heiligen Geist dämpft und begrenzt, wenn das gelöst ist, dann ist doch das logisch, dass uns der Heilige Geist mehr schenken kann. Mehr von sich selber auch schenken kann. Dass die Fülle des Geistes mehr wird in uns. Auf einmal passt da viel mehr Wasser rein. Wenn Blockaden in uns gelöst werden, dann ist mehr Raum für den Heiligen Geist. Gottes Geist kann in uns hineinströmen. Und das alles zur Ehre unseres Herrn. Es gibt noch einen zweiten Stein da drin. Auch das ist eine Blockade. Vielleicht denken und reden wir über unsere Schwestern und Brüder in der Gemeinde oft negativ. Vielleicht verbirgt sich hinter diesem negativen Reden eine tiefe Lieblosigkeit gegenüber anderen aus der Gemeinde. Nie können die etwas tun, womit wir zufrieden sind. Sie können sich anstrengen, wie sie wollen. Sie werden es nie schaffen. Es gibt immer was zu meckern. Kennt ihr das? Na klar, wo Menschen zusammenleben, natürlich spielt das eine Rolle. Natürlich spielt das eine Rolle. Und ich glaube, wenn uns der Heilige Geist wirklich in alle Wahrheit führt, da dann kann und dann wird er solche Blockaden in uns lösen. Er wird offenbar machen, was in uns lebt. Und er wird uns zeigen, wie wir wirklich sind. Das ist Selbsterkenntnis. Und das sind oft auch traurige und bittere Momente. Ich muss erkennen, wie ich wirklich bin. Ist nicht immer schön. Aber der Heilige Geist fordert uns zur Veränderung auf. Heilung wird möglich werden, wenn der Patient erkennt, dass er krank ist. Auch das ermöglicht der Heilige Geist. So kann manche falsche Sicht über Gemeinschaft, über Gemeinde und über die eigene Rolle darin geheilt werden. Der Heilige Geist macht das. Jetzt ist die Blockade heraus. Was wird jetzt passieren? Was können wir machen? Alles raus. Ne? Erst wollen wir mal Wasser nachkippen. Claudius, jetzt passt wieder mehr rein. Der Claudius am Anfang. Ja. Willst du noch was holen? Mach mal. Hol mal noch. Hol mal noch ordentlichen. Guck mal. Geh mal los. Also am Anfang wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Ne? Der Eimer war voll. Der Eimer war voll. Hätte Claudius das alles da reingekippt, das wäre übergeflossen, das wäre hier alles nass. So, jetzt kommen die Blockaden raus und jetzt passt mehr Wasser rein. Das ist das Bild. Die Blockaden gehen und Gottes Geist kommt. Sein lebensspendender Geist, der kann uns neu erfüllen. Ihr seht, es liegt noch ein dritter Stein da drin. Es kann auch sein, dass der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt, und ich glaube auch, das ist auch eine Wahrheit über uns selbst, dass der uns auch klar machen kann, dass es manchmal regelrechte Sperren in uns gibt, die Gott den Zugang zu unseren Herzen verweigern. Ich habe Menschen erlebt, und die kennt ihr sicher auch, die begegnen Gott nur mit Vorwürfen. Vielleicht, weil da ein Mensch, den sie wirklich sehr geliebt haben, dass so ein geliebter Mensch einfach so weggestorben ist, schwer krank geworden ist und dann ist er gestorben. Obwohl vielleicht ich für ihn so gebetet habe, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und dann, Gott, verstehe ich das nicht. Und begreife das nicht und kann damit auch nicht umgehen. Und ich fange an dem zu zweifeln und zu verzagen, was Gottes Liebe bedeutet. Und ich kann das nicht mehr glauben. Und es ist nur noch die Frage da, wo bist du denn, Gott? Bei mir jedenfalls nicht. Und so stirbt langsam und allmählich der Glaube. Und solche Menschen kommen auch in den Gottesdienst. Sie sind innerlich ganz leer. Und sie können sich selber das gar nicht zugeben, dass ihr Glaube gar nicht mehr lebendig ist. Aber eigentlich sagen sie in ihrem Herzen, Gott ist doch mein Leben herzlich egal. Und so werden sie blind und taub für Gottes Liebe. Und das ist natürlich sehr schrecklich, furchtbar. Und ich finde, in solchen Augenblicken, wenn man das merkt, helfen weder Argumente noch Appelle. Streng dich an, lass dich nicht so gehen, es hilft alles überhaupt gar nichts. Das Einzige, was helfen kann, ist eine neue Begegnung mit Gott, der solche Blockaden lösen kann. Und ich denke, es ist eine gute Bitte, Gott darum zu bitten, genau das dann auch zu tun. Aber was meint ihr, wenn diese Bitte Erfolg hat? Wir nehmen den Stein raus. Was passiert jetzt? Für was? Für den Heiligen Geist. Komm, Claudius, gib mal voll. So eine Fußwaschung draus machen? Nee. Ist ein anderes Thema. Ja, So, Claudius, vielen Dank. Dankeschön. So wirkt der Heilige Geist, liebe Gemeinde. So wirkt er. Genau so wirkt er. Er löst Blockaden. Er löst Blockaden. Er führt in alle Wahrheit. Er zeigt uns, wer wir selber sind, wer wir selber vor Gott sind, wer wir selber in einer Gemeinschaft von Christen sind. Er macht ganz deutlich, wo etwas nicht in Ordnung ist. Und er möchte uns eigentlich helfen, das zu lösen, uns davon zu befreien, frei zu sein. Wofür? Für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Für das, was uns am Leben hält, durchs Leben trägt. Heiliger Geist. Nicht Verkrampfung, nicht Verbitterung, sondern Freiheit. Freiheit. Geist der Freiheit. Das ist der Heilige Geist. Und der löst alle Blockaden. Die Bibel übrigens nennt diesen Prozess Heiligung. Heiligung, habt ihr vielleicht schon gehört? Heiligung. Und Heiligung ist ein ganz normaler Vorgang für uns, die wir in der Nachfolge Jesu stehen. Heiligung ist ein Werk des Heiligen Geistes, der uns alles lehrt, was Jesus getan und gesagt hat, der uns an all das erinnert, was er gesagt und getan hat. Die gleiche herzliche Liebe zu uns Menschen, die uns in Jesus begegnet, wirkt nun auch durch den Heiligen Geist. Und deshalb ist es eine sehr gute Bitte zu sagen, komm, Heiliger Geist, nimm in mir Wohnung. Gestalte mich um in das Bild, das Gott schon längst von mir hat. Hilf mir, mit meinem Leben dazu beizutragen, dass der Name Jesus gelobt und erkannt wird. So wirkt der Heilige Geist. Er sagt und zeigt es uns, sodass wir es verstehen und daran nicht zerbrechen. Er will unsere Heiligung und unsere Heilung. Dazu kann es kommen, wenn wir uns dem Heiligen Geist öffnen. Allerdings wird sich der Heilige Geist niemals aufdrängen. Er kommt uns immer nur so nahe, wie wir ihn an uns heranlassen. Er versteht, er akzeptiert und er respektiert unsere Persönlichkeiten. Niemals wird der Heilige Geist übergriffig werden. Das wären in der Regel Menschen, die irgendetwas falsch verstehen. Übergriffig. Der Heilige Geist wird uns weder drängen noch manipulieren. Er ist ein Geist der Wahrheit. Er ist eins mit dem Vater und er ist eins mit dem Sohn. Er liebt das Leben und die Vielfalt. Er unterstützt mit seinem Wirken die Rettung durch den Sohn. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu Christi und er wird uns immer nur enger und fester an Jesus heranführen. Wer diesen Geist haben möchte, wer sich nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist sehnt, dem sollte ganz klar sein, was dann geschieht, wenn seine Sehnsucht sich erfüllt. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit führen. Er wird uns die Verbindung zeigen, die Gott selbst mit uns eingeht. Und er wird uns an alles erinnern und uns alles lehren, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. So handelt der Heilige Geist an uns. Er ist der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes. Sein trinitarischer Geist, der immer zur Ehre des Vaters und des Sohnes handeln wird. Egoismus ist damit nicht vereinbar. Er wird immer unsere persönlichen Entwicklungen unterstützen und fördern. Er liebt uns. Er ist für uns da. Und er sagt uns auf ganz vielfältige Arten und Weisen, so wie wir das auch immer hören und annehmen können, dass Gott uns liebt. Das macht der Heilige Geist. Und deshalb ist es ein gutes Gebet, ihn zu bitten, uns zu füllen. Amen.